Tick-Tack, Darlings. Wir können nicht ewig in der Vergangenheit verweilen. Aber das ist genau das, was ich tue, indem ich euch meine Geschichten erzähle, nicht wahr?
Und was kannst du nicht ertragen? Entscheide, welche der beiden Möglichkeiten schlimmer ist und wähle die andere. Dann ist es egal, als wie schwierig sich deine Wahl erweist. Du kannst zumindest sicher sein, dass du damit etwas noch Schlimmeres vermieden hast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Buchigen Podcasts mit Lara und
Elli.
Wie geht es dir heute?
Mir geht's gut. Und dir?
Ja, mir auch. Dankeschön.
Sehr schön. Über was reden wir denn heute, Lara?
Ja, göttlich. Göttlich verdammt, göttlich verloren und dann göttlich verliebt. Diese Reihenfolge.
Genau. Soll ich zuerst mal die Zusammenfassung vorlesen?
Ja, mach du das.
Sehr schön. Eine neue Familie ist auf der kleinen Insel in Nantucket gelandet. Alle sind sehr aufgeregt, denn die neue Familie soll sehr gut aussehende Kinder haben. Helen ist unbeeindruckt und lässt das Getuschel über sich ergehen. Doch als sie Lucas Delos zum ersten Mal sieht, erfasst sie eine ungebändigte Wut und sie springt ihn an wie eine Furie. Sie weiß, dass sie ihn aus tiefstem Herzen hasst, obwohl sie sich noch nie begegnet sind. Bei einer späteren, fast tödlichen Auseinandersetzung sind die Gefühle allerdings wie verflogen. Lucas erklärt Helen, dass sie ein Skion, also ein Halbgott, ist. Und das Schicksal nimmt seinen Lauf. Ja, Lara, das ist dein Lieblingsbuch. Erzähl mal, worum geht's?
Also es ist ein etwas komplizierter Ablauf, das Ganze. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich vielleicht zuerst einmal auf die Charaktere eingehe, dass man etwas schon ein bisschen weiß und danach auf den Ablauf eingehe.
Mhm.
Also die Protagonistin ist eigentlich Helen Hamilton.
Ja.
Sie ist 16 Jahre alt zu Beginn, sie wird dann 17. Sie hat blonde Haare, bernsteinfarbene Augen. Genau, und eigentlich mehr weiß man zu Beginn auch nicht von ihr. Auch ein weiterer Charakter oder sehr wichtiger Charakter ist der Lucas Delos. Er ist 17 Jahre alt, er hat schwarze Haare und blaue Augen. Er ist ein Halbgott, ein Skion, wie Elisa in der Zusammenfassung schon vorgelesen hat. Er kommt aus dem Hause Theben und er kann fliegen und ist ein Falschfinder. Kurz gesagt, Falschfinder, die, wenn man sie anlügt, dann hören sie das. Oder sie spüren es, genau, sie spüren es. Dann gibt es seinen Cousin, den Hector Delos.
Mhm.
Der ist 17 Jahre alt, blond, hat blaue Augen. Er ist aus dem gleichen Haus, logischerweise. Er kann unter Wasser atmen. Und das Licht beugen. Dann haben wir den Bruder von Hector, das ist der Jason Delos. Der ist 16 Jahre alt, hat braune Haare, graue Augen. Seine Skills sind vor allem das Heilen. Zusammen mit seiner Zwillingsschwester Ariadne können sie heilen. Er kann auch unter Wasser atmen und kann sich im Verlauf der Geschichte dann sogar noch in einen Delfin verwandeln. Dann eben die Zwillingsschwester, das wäre die Ariadne. Sie ist 16 Jahre alt, sie hat kastanienbraune oder kastanienrote Haare, braune Augen und sie kann vor allem heilen. Das ist eigentlich so ihre Hauptgabe. Dann gibt es die Freunde von Helen, das wären einmal die Claire Aoki. Sie ist 16 Jahre alt, typisch asiatisches Aussehen, denke ich mal. Mit schwarzen Haaren, dunkle Augen und sie ist eigentlich ein ganz normaler Mensch. Weist sich aber in der Geschichte noch als sehr nützlich. Genau, ist eigentlich die beste Freundin von Helen, seit klein auf. Und sie ist eigentlich auch die, die schon von Anfang an weiß, dass Helen Gaben hat. Helen weiß das selber nicht, dass sie ein Skion ist. Dann gibt es noch den, auch ein guter Freund von Helen, das ist der Matt Mills. Der ist 16 Jahre alt, der hat braune Haare und... Ja, der wird in der Geschichte, dann erfährt er auch noch so seine Aufgabe in dem ganzen Trojanischen Krieg. Also vielleicht zuerst einmal, es geht hier um griechische Mythologie, also ist sehr abhängig von dieser griechischen Mythologie. Die Bücher sind eigentlich von einer Begebenheit in der griechischen Mythologie abhängig, nämlich von der Helena von Troja. Die hat ja den Trojanischen Krieg eigentlich ausgelöst, weil sie fremdgegangen ist mit Paris, hieß der. Und das hat den ganzen, also kurz gefasst, den griechischen oder den Trojanischen Krieg ausgelöst. Genau, und das ist eigentlich so die Hauptbegebenheit aus dem geschichtlichen Aspekt, in Anführungs- und Schlusszeichen. Das hat so einige Parallelen im Sinne von, dass die Häuser, das sind die verschiedenen Blutlinien der Halbgötter, die dürfen sich zum Beispiel nicht verbinden. Das war so ein Pakt, nachdem der Trojanische Krieg vorbei war, haben die Götter eigentlich bestimmt, dass sie sich nicht mehr einmischen durch ihre, also eigentlich ihre, wenn sich Götter mit Menschen paaren, dann gab es diese Skions oder diese Halbgötter. Die sind eigentlich menschlich, aber mit gewissen Fähigkeiten. Und die dürfen sich nicht mehr vereinen, im Sinne von die verschiedenen Häuser, also das Haus von Theben gibt es, das Haus von Atreus, ja. Und wenn die sich eben wieder verbinden, im Sinne von zum Beispiel eben Lukas und Helena, sich paaren oder ja, zusammenkommen, dann bricht quasi wieder der Krieg aus. So war die Überlieferung. Mhm. Im Verlauf der Geschichte wird sich das ja dann noch ändern.
Ja.
Und deshalb durften eigentlich, also das ist eigentlich auch die Hauptstory, ich sage wieder das klassische Liebesgeschichten-Thema, wie Ellie es am liebsten hat, dass sie sich nicht, oder sie dürfen sich nicht ineinander verlieben. Natürlich machen sie es doch, das war ja klar. Aber sie dürfen das offiziell eigentlich nicht.
Ja.
So, genau. Des Weiteren gab es die zweite Überlieferung, und zwar wenn ein Haus die anderen drei Häuser in dem Sinn auslöscht, komplett, also es gibt keine Skions mehr aus diesen Häusern,
ja,
dann erhebe sich wieder Atlantis aus dem Wasser. Das sei, also sie bekommen dann quasi ihre eigene Welt, Atlantis.
Ja.
Das erfährt man ja dann in der Geschichte auch noch, wie das interpretiert war.
Genau.
Aber eigentlich so aus dem Grund haben dann auch das Haus von Theben ist eigentlich noch so, also sie dachten zumindest, sie wären noch das einzige Haus, das lebt. Mhm. Weil sie haben sich wirklich dann bekriegt und die 100 Cousins oder Cousins haben sich vereint. Also die vom, das sind die 100 Cousins, ist eigentlich eine Gruppe innerhalb von dem Haus von Theben.
Ja.
Und die haben quasi dann die anderen Häuser wirklich abgeschlachtet.
Ja.
Kann man so sagen.
Mhm.
Und haben eigentlich gedacht, dass sie jetzt Atlantis bekommen. Aber Helen war ja dann eigentlich der Beweis, dass sie doch nicht alle erwischt haben.
Mhm.
Und ja. Aber jetzt eigentlich mal zu der Hauptgeschichte. Beginnen wir mal. Ich denke, die erste prägnante Szene in dem Buch ist sicher der Wutanfall.
Ja.
Helen wusste zu dieser Zeit noch gar nichts. Also für sie war sie normal. Also irgendwo
ganz normaler,
Mensch. Teenager. Genau, mit Teenager-Problem. Und da kam diese neue Familie auf Nantucket.
Mhm.
Und Helen, als sie das erste Mal den Lukas gesehen hat, überkam eine unbändige Wut.
Ja.
Sie ist ihn anscheinend wirklich, so wurde es beschrieben, angesprungen wie eine Furie.
Ja.
Sie hat auch, also die Furien, das hat auch einen Hintergrund, die sieht sie nämlich. Immer wenn sie jemanden aus, oder auch Lukas sieht die, immer wenn sie einen anderen Skion aus einem anderen Haus sehen, kommen diese Furien. Das hat etwas mit dem Trojanischen Krieg zu tun. Die Furien sind drei Mädchen in weißen Kleidern, die eigentlich schreien, Namen rufen und eigentlich diese Wut in ihnen auslösen, weil quasi im Trojanischen Krieg diese Häuser sich ja auch gegenseitig abgeschlachtet haben, das quasi eine Blutschuld ausgelöst hat. Und das war dann das erste Treffen. Lukas konnte sie dann Gott sei Dank aufhalten, weil er wusste ja, was er war, ein Skion, aber sie wusste nicht, warum sie ihn so abgrundtief hasste.
Ja.
Danach ist eigentlich so über einen großen Teil nichts mehr passiert. Es ist einfach aufgefallen, dass sie, je mehr sie auseinander oder sich ferngehalten haben voneinander, desto eher haben sie sich wieder getroffen. Ja. Also das war alles irgendwie vorbestimmt. Bis dann eigentlich Helen angegriffen wurde. Ihr Vater hat der New Store heißt der, den er zusammen mit deiner Frau, die heißt Kate, führt und da hilft Helen aus und da wurde sie angegriffen von einer Frau. Okay. Und Lukas hat sie irgendwie gerettet, das wusste sie ja damals noch nicht. Und ja. Seither wurde sie eigentlich bewacht von den Delos, das wusste sie nicht, also das war es heimlich. Ja. Und sie wurde mehrmals dann angegriffen, bis sie dann irgendwann so paranoid wurde, dass sie gedacht hat, sie werde angegriffen. Dabei waren das Hector und Lukas. Und dann ist sie so schnell gerannt, wie sie nur konnte, an den Strand von Nantucket und ist dann anscheinend, also sie selber hat das gar nicht wahrgenommen, sie ist wie geflogen. Sie ist geflogen in die Luft,
ja.
Hat dann realisiert, dass die Insel immer kleiner wurde unter ihr und ist dann in Ohnmacht gefallen und eigentlich wie ein Stein nach unten gefallen.
So eine richtige Bruchlandung einfach.
Ja, gebrochen war einiges, ja.
Ja.
Lukas hat sie dann abbremsen können, aber nicht vollends. Und so lag sie dann in einer 2-Meter-Grube im Strand und haben eigentlich darauf gewartet, dass sie wieder heilen. Denn
ja.
Skions haben eine schnellere Heilung als normale Menschen, natürlich.
Genau, also so wie eine Art Selbstschutz, denke ich jetzt mal.
Ja, genau. Und sie sind dann da gelegen, bis dann Hector, Jason und Ariadne sie gefunden haben. Mhm. Und sie dann in das Haus der Delos gebracht haben und dann eigentlich eben Jason und Ariadne, die können ja heilen und dann die Heilung
vereinfacht haben.
Vereinfacht oder ja, schneller vorangebracht haben, so.
Ja.
So ist dann Helen wirklich zu diesen Delos gekommen und wurde dann nach und nach eigentlich in ihr wirkliches Leben eingeführt. Nun war das Problem natürlich, dass die Delos zu dieser Zeit dachten, dass sie der einzige Skion aus einer anderen Familie war.
Ja.
Und so sie darauf gedrängt haben, dass sie trainieren. Weil die Skions, die werden eigentlich von Geburt an, werden die trainiert zu kämpfen.
Ja.
Wie man sich verhalten muss, dass man wie ein Mensch wirkt oder ja, okay. In dem Sinn. Weil sie waren ja viel stärker, viel schneller.
Ja.
Diese Fähigkeiten, die sie haben, viel schöner auch.
Mhm. Also sie haben,
das ist auch so eine Gabe, die Skions einfach haben. Mhm. Helen war zuerst davon nicht so ganz begeistert. Aber dann, als der Sohn des Anführers der 100 Cousins, Creon heißt der,
ja, genau.
auf die Insel kam, und sie angegriffen hat, hat sie dann wirklich erkannt, in welcher Gefahr sie eigentlich schwebt.
Und zwar ein ziemlich großer, ja.
Ja, weil, Creon war ein Schattenmeister. Ein Schattenmeister, der ist ja nicht so ganz wie Lichtbeugen, sondern der kann wirklich die Dunkelheit anziehen.
Ja, das oder heißt, er ist unsichtbar oder verschwimmt im Schatten.
Ja, oder es wird einfach alles dunkel.
Ja.
Um sich.
Ja.
Und ja, dann hat er sie halt entdeckt und sie angegriffen alleine, aber Helen ist anscheinend sehr stark und konnte ihn in die Flucht treiben. Aber natürlich ist er dann zurück nach Spanien gegangen, wo die 100 Cousins wohnen und hat die natürlich darüber informiert und so eine Armee gegründet. Helen lernt zu dieser Zeit immer mehr ihre Fähigkeiten einzusetzen, zu kämpfen, obwohl sie eigentlich nicht wirklich kämpfen möchte. Sie möchte sich eigentlich eher lernen zu verteidigen.
Ja, genau.
Und verliebt sich nebenbei halt auch immer mehr in Lukas.
Klar.
Das ist doof und er natürlich auch in sie. Und aber sie dürfen nicht und die Familie ist überhaupt nicht begeistert. Und das ganze Drama nebenbei.
Ja, wie es halt immer so ist.
Genau. Die Delos-Familie, muss ich vielleicht noch anmerken, gehören nicht zu den 100 Cousins. Cousin. Sorry, ich sage
Cousin.
Immer Cousins. Weil er, oder weil diese Familie einfach nicht für das steht, was die erreichen möchten. Also genau, für sie sind die 100 Cousins eine Sekte. Ja, also grundsätzlich eigentlich abschließend zu dem, es gibt einen Kampf, die 100 Cousins haben eine Armee gegründet. Mhm. Es gibt einen Kampf auf der Insel,
ja,
ziemlich großen. Und eigentlich die Schlussszene ist eigentlich, dass Hector, das wird jetzt natürlich richtig gespoilert, Hector tötet seinen Cousin, Creon.
Ja, und das dürfen die nicht?
Genau, das dürfen die nicht, weil wenn jemand eine andere Person aus seinem Haus, aus seinem eigenen Haus tötet, dann wird er ausgestoßen. Genau. Oder das ist einfach die größte Sünde, jemanden aus der Familie zu töten. So,
genau, also kurz. Man darf Leute aus anderen Familien töten, aber nicht aus seiner
eigenen. Aber nicht die eigene. Und genau. Menschen sowieso. Aber das dann eben nicht. Und das ist eigentlich die Schlussszene vom ersten Buch. Und wir haben uns gedacht, wir erzählen euch mehr über das erste Buch, weil ich denke, das ist so die Grundbasis und danach, dass ihr vielleicht Lust bekommt, auch selber weiterzulesen, weil es wird sehr spannend. Also das Ganze, ich finde, Josephine Angelini hat das wirklich super gemacht mit dem, es bekommt alles einen Sinn.
Das stimmt. Ich muss jetzt dazu sagen, Lara hat es, glaube ich, jetzt zum dritten, vierten, fünften Mal gelesen. Ich habe es schon einmal gelesen, deswegen sage ich die ganze Zeit, Ich kann mich an viele Sachen nicht mehr erinnern, das ist schon wieder eine Weile her. Deswegen haben wir jetzt gedacht, ich stelle heute mal die Fragen und Lara beantwortet sie.
Ich habe auch noch 2, 3 Fragen vorbereitet.
Ja, ah, sehr gut. Wir fangen doch vielleicht gleich mal an. Ich hoffe, ich komme nicht zu sehr in die anderen Teile rein, weil ich nicht mehr ganz genau weiß, was war der erste, was war der zweite. Mhm. Wir fangen doch gleich mal mit den Charakteren an. Fandest du gewisse Charaktere besonders sympathisch? Wenn ja, welche?
Ja, also besonders sympathisch. Sicher die Mutter von Lukas, weil die war ja als einziger nicht ein Mensch.
Genau, die stimmt. Die hat ja für ihre ganze Familie.
Genau, sie musste dann einfach kochen für alle. Weil wenn du verletzt bist und du heilst, hast du riesigen Hunger.
Ja.
Diese Frau musste einfach für alle kochen und putzen und die Götter oder die Halbgötter, die standen da rundherum und wussten gar nicht, wie.
Ja.
Sie war eigentlich der Kern der Familie und deswegen fand ich sie auch besonders sympathisch.
Mhm.
Wen ich sonst noch sympathisch fand, oder am Anfang weniger, aber eigentlich ab dann, als sie mit einbezogen wurde in das Kion-Leben.
Mhm.
Ich rede von der, muss ich vielleicht noch kurz sagen, von der Claire,
die beste Freundin
von Helen.
Ja.
Weil einfach Helen wollte sie immer schützen und hat ihr nichts gesagt, bis sie irgendwann so frustriert war, weil Hector als Charakter, super, er hatte kein Erbarmen mit Helen.
Ja.
Helen wollte nicht zum Training, Hector hat sie aufgespürt und das einzige Element, das Helen nicht beeinflussen kann, ist das Wasser.
Genau.
Zog sie ins Wasser, hat sie ertränkt und ihr gesagt, jetzt kommst du verdammt nochmal zum Training.
So ein Arsch.
Und dann ist sie heulend zum Fenster von Claire hineingeflogen. Du kannst dir Claires Blick vorstellen, wenn plötzlich jemand so im dritten Stock an dein Fenster klopft, so lässt du mich mal rein.
Ja.
Und dann hat sie ja alles erzählt und Claire einfach eiskalt, ja, das wusste ich schon.
So, ich wusste es.
Und dann kommt so raus, wie sie als Kind einmal vom Dach geschubst hat, weil sie testen wollte, ob sie wirklich fliegen kann.
Ja.
Dann, dass sie Messer abwehren kann. Helen hat, muss man noch sagen, das kommt dann das kommt gar nicht im ersten Buch. Aber auf jeden Fall, sie hat eine Kette. Und an dieser Kette ist wie ein Talisman und die kann, wenn sie die anhat, kann sie Messer abwehren.
Mhm.
Also Messer können ihr nichts anhaben oder Schwerter oder Gabeln. Und Claire hat sie anscheinend als Kind einfach mal erstochen. Das Messer hat sie eben, so Sachen kommen raus und das macht sie so sympathisch.
Ich finde, Claire hat so einen ganz witzigen Humor. Du hast mir jetzt gerade vor 2, 3 Tagen so eine Stelle geschickt und hat mich fast zerlegt.
Ja. Die war toll. Ja, und Hector auch. Also Hector finde ich auch toll. Einfach so, dass...
For real? Okay.
Ja.
Ich fand ihn total unsympathisch.
Nein, ich finde es geil.
Also ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, ne? Ich fand die Cassandra, das ist die Cousine. Wirklich?
Ja, nein, ist die Schwester von Lukas und die Cousine von Hector.
Ah, so rum. Okay, ja. Die fand ich sehr die fand ich irgendwie total interessant. Die war die einzige, die so extrem eingeschränkt war. Die haben ja auch einen Fluch, das Orakel. Ich glaube, die sterben dann. Oder, die werden verrückt.
Sie werden verrückt und vereinsam, meine ich. Also sie ist doch wirklich nur die drei Schwestern. Also das hat auch mit der griechischen Mythologie zu tun. Die drei Schwestern der Unterwelt. Versprochen. Also sie darf auch niemand anderen heiraten oder lieben.
Genau, und das macht es ihr halt extrem schwer. Und das ist so eine Figur für mich, die noch, wie soll ich sagen, so ein bisschen Herzschmerz trotzdem noch mit reinbringt, abgesehen von dem Liebesdramen und was weiß ich nicht alles. Deswegen fand ich die extrem interessant und auch die erklärt ja zwischendurch auch ihren Zwiespalt.
Ja, ja. Wirklich ja nicht so, du gehst so in das Innere von Cassandra. Also, ja. Eigentlich ist sie ja auch, sie ist die jüngste von allen, aber eigentlich ist sie auch die weiseste oder alle hören auf sie,
genau,
wenn sie spricht. Ja.
Die Ariane fand ich noch cool. Die war einfach so ein bisschen für mich wie die Claire. So ein gewisses freundschaftliches Element, was da reingekommen ist. Sie war immer lieb zur Helen, obwohl jetzt eben das am Anfang nicht so.
Ja, sie hatte sich noch am besten den Griff, als sie die Furien gesehen hat.
Genau, die ist aber auch so aufgeschlossen gegenüber Menschen. Die ist immer lieb, die ist immer da, die hilft, wo sie kann. Also das fand ich auch eine sehr, sehr sympathische Figur. Und die dritte Figur kommt noch nicht im ersten Band vor, die kommt erst im zweiten, deswegen bewahre ich hier diskretes Schweigen.
So kannst du es ja sagen. Also
es gibt im zweiten und dritten Buch die Figur Orion. Und der Orion ist ein sehr, sehr guter Freund oder wird ein sehr, sehr wichtiger und guter Freund für Helen. Mehr sage ich nicht.
Ja, dann hast du noch eine weitere Frage.
Genau. Was ist denn deine Lieblingsszene aus dem Buch, erstes Buch? Ich habe jetzt auch eins und zwei, glaube ich, wieder vermischt.
Ich denke, die Lieblingsszene aus dem ersten Buch ist sicher, ich denke, der Flug. Sie ist geflohen, sie fliegt hoch, sie wird ohnmächtig, Lukas fängt sie auf.
Ja.
Ich denke, das war auch die prägnanteste Szene,
ja,
das was sich da alles wieder mal geändert hat. Ja, also im ersten Band ist wirklich diese Szene.
Genau. Ja. Also bei mir ist im ersten Band immer so ein bisschen diese Kampftrainings mit Hector. Ja. Also Helen und Hector, weil ich das wahnsinnig witzig fand.
Ja, ja, weil der hat null Erbarmen mit ihr.
Der hat null Erbarmen und du merkst aber dann, wie sie sich doch langsam anfreunden und ich fand das wirklich cool. Und dann im zweiten Band gibt es so eine Szene, wo die Helen in den Gärten der Persephone rum. Und die hat das so schön beschrieben, die Josephine Angelini, das war meine Lieblingsszene. Das fand ich richtig schön, wie die das beschrieben hat, die Gärten und dann mit Hades, Persephone, die ganze Geschichte. Ich fand das total interessant.
Ja, ja. Ich habe noch eine Szene dazwischen. Mhm. Etwas, das ich vorhin vergessen habe,
ja?
Was eigentlich sehr wichtig ist, nämlich warum sind die Furien denn plötzlich weg? Und das wussten die am Anfang gar nicht.
Ja.
Aber ich kann es euch ja mal kurz erklären, als wieder super Spoiler. Die Furien gehen weg, wenn sich die beiden Parteien, also die beiden Häuser, gegenseitig das Leben retten. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, aber wie ging denn das? Lukas hat ja nur Helen gerettet. Aber da gab es eben dazwischen eine Szene, weil Helen kann in die Unterwelt gehen.
Ja.
Das ist noch eine wichtige Sache.
Ja.
Sie kann in die Unterwelt gehen. Damals wusste sie das noch nicht. Genau. Aber auf jeden Fall ist sie dann wieder in diesem, sie beschreibt es als trockenes Land.
Ja.
Und sieht da den Lukas schreiend. Also es ist wirklich. Wieso, also es wurde auch wieder super beschrieben, sieht da diesen Lukas und führt ihn eigentlich durch dieses trockene Land. Durch die Unterwelt. Das weiß man damals noch nicht für das trockene Land. Und so hat sie ihn quasi gerettet.
Ja. Wie stellst du dir den Tucket vor? Wie stellst du dir die Insel vor, auf der das alles passiert?
Wie eine kleine Insel. Also ich denke da so an, zum Beispiel, wenn ihr das kennt, die Insel Föhr. Ja. Das ist auch eine kleine Insel, einfach vielleicht etwas mehr im Süden, also etwas wärmer von der Temperatur her. Aber so vom Land her so die kleine Stadt oder ja. Mhm. Und dann so vereinzelt noch Häuser.
Ja.
Und dann viel, viel, viel Wiese oder viel so, ja, trockene Wiese.
Ja.
Und dann die Fähre, die da anlegt.
Ja, genau. Ich stelle mir das gar nicht so trocken vor. Nicht? Also ich stelle mir das so normales Klima vor.
Ja.
Schöne Wiesen, alles schön am Blühen. Das spielt ja auch, glaube ich, alles im Sommer. Also hauptsächlich. Ich stelle mir das ehrlich gesagt so ein bisschen also wie normal vor. Also ohne getrocknet.
Das ist ja Interpretationssache.
Ja, ich glaube, wenn du mal einen Tag googelst, könntest du wissen, wie es aussieht. Aber wir interpretieren da jetzt was rein.
Also wir haben vorgängig nicht gegoogelt, wie die Insel aussieht.
Genau.
Ja.
Ich stelle dir jetzt die Frage, das ist ein Riesenspoiler jetzt, ne? Also alle, die wegen der Liebesgeschichte da ein bisschen kritisch sind, hören jetzt mal kurz weg. Team Orion oder Team Lukas? Ich bin total Team Orion. Ich fand ich den auch. Viel sympathisch.
Ja.
Ja, ne?
Ja. Nein, da stimme ich dir zu.
Sehr gut, dann
haben das wir das. Das ist Team Orion. Also Orion war viel netter. Mhm. Und ich denke, es war auch schwierig, weil du natürlich das Ganze vorhergegangene mit Lukas noch hattest.
Ja, ja.
Über Orion, der kam ja einfach da, war er. Also da gab es keine große Geschichte dahinter.
Aber ich fand den, wie er mit der Helen umgegangen ist,
viel besser.
Wie er ihr geholfen
viel
hat.
Viel besser.
So dieses Erwachsenere, ich fand Lukas zwischendurch einfach bösartig kindisch.
Ja.
Also eben dieses, ich darf mich dir ja nicht annähern. Und dann ist er wieder weggerannt. Und
dann ist er wieder gekommen. Alter. Ja, ja,
ich weiß, und dann weißt du, auf einmal steht er wieder vor ihrem Fenster, ich will dich ja doch. Also ich fand Orion sehr viel sympathischer.
Absolut, da stimme ich dir zu.
Sehr gut, dann haben wir das geklärt. Ich wollte das unbedingt klären. in dem ganzen Buch geht es ja auch so ein bisschen um vorangegangene Leben.
Mhm.
Hättest du eine Idee, wer dein früheres, berühmtes Ich sein könnte?
Ja.
Irgendwas.
Ich habe die Frage vorhin gelesen. Wieder mal.
Ja.
Und ganz ehrlich, ich könnte es dir nicht sagen. Ich weiß aber, dass du eins hast.
Ja, also ich habe irgendwie im Gefühl, dass ich so ein bisschen was Autorinnenmäßig gewesen bin und habe so ein bisschen, was soll ich jetzt sagen, Emily Brontë finde ich super klasse, auch wie sie geschrieben hat. Ich finde die Autorin sehr, sehr sympathisch, auch mit ihrer Schwester Charlotte Brontë. Also ich kann mir das so ein bisschen in die Richtung vorstellen, dass ich so ein früheres Ich gewesen bin.
Also zurück zu göttlich.
Sehr
kurzer Abdrift.
Ja. Wir haben nochmal ein bisschen Abdrift. Wir haben uns ja in den ganzen Büchern ein bisschen mit der griechischen Mythologie auseinandergesetzt.
Ja.
Welchen griechischen Gott fandest du denn am besten? Oder hast du am sympathischsten gefunden in der ganzen Geschichte oder allgemein?
Also eben, wie gesagt, Hypnos.
Mhm.
Der, fand ich aber klasse. Aber auch Hades.
Ja.
Fand ich auch sehr spannend.
Ich fand, ich habe meine Lieblingsgötter allgemein und schon immer, seit ich klein bin, sind Hades und Persephone. Die haben auch die schönste Liebesgeschichte.
Ja.
In den Büchern zwar nicht so. Also das ist ein bisschen komisch.
Also grundsätzlich ist ja so, dass der Hades hat ja die Persephone
gefangen.
Ja. Also eigentlich ist es ja gar nicht so eine Liebesgeschichte.
Also
das ist ja auch der Grundsatz. Also ich glaube, dass wenn du eine Geschichte kennst, in der die sich ineinander verlieben, ist es wie ein, wie soll ich sagen, eine Interpretation von
jemand anderem.
Mythologie.
Ja, eben.
Von dem her ist es in diesem oder in diesen Büchern ist es so wie sonst auch beschrieben. Es ist gefangen genommen.
Ja, also eben die zwei waren mir am sympathischsten. Ich glaube, Zeus und Poseidon sind ja dann auch irgendwann mal vorgekommen.
Ja, aber Poseidon war ganz schrecklich.
Ja, fand ich irgendwie ganz komisch. Wenn du jetzt, ich habe dort recht nah beieinander nach Percy Jackson gelesen, das war komplett anders.
Ja.
Ja,
ja gut, alles. da ist ja Poseidon auch sein Vater.
Ja, ja, eben. Kleiner Spoiler für alle Percy Jackson, die noch nicht...
Die haben den Film schon gesehen.
Ja, genau, jetzt kommen wir so ein bisschen auf die Autorin nochmal zurück, auf die Josefine Angelini.
Ja.
Wie gefällt dir denn der Schreibstil von der Josephine?
Ich finde, du tauchst wirklich ein in diese Welt. Sie hat so einen interessanten Schreibstil. Ich habe es jetzt auch wieder gemerkt, die Zeit fliegt.
Ja,
du liest die Seiten, also das fließt die Butter. Ja, was soll ich sagen? Wirklich, du beginnst am Anfang und du merkst dann so nach, du tauchst in der Geschichte ein, schaust zwischendurch mal, wie du gelesen hast und das habe doch schon Buch schon fast durch. Weißt du, wie ich meine?
Ja, das stimmt. Also ich muss auch sagen, ich habe es ja im Meeresgrün schon mal erwähnt. Göttlich war eine Empfehlung von der Lara damals, wo wir gesagt haben, wir müssen mal mehr zusammen lesen.
Ja.
Und es hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen, vor allem, weil ich mich eben auch für griechische Mythologie interessiere.
Ja, ich eben auch.
Ja. Deswegen, ich fand den Schreibstil sehr angenehm. Du hattest die drei Bücher extrem schnell durch.
Und trotzdem ist es immer spannend, weil sie verrät nicht zu viel.
Genau, also es war bis zum Ende spannend.
Genau, aber sie im dritten Teil wirklich wird nochmal alles aufgearbeitet.
Genau.
Also eben, es kommt alles raus, dass eben Helen in die Unterwelt geht. Warum genau. Atlantis, was mit der Interpretation zu Atlantis gemeint ist, es ist wirklich toll. Du keine Frage wird offen gelassen. Mhm. Also wenn ihr die gelesen habt und ihr noch eine Frage habt, stellt sie uns, aber so wie...
Also vor allem Lara.
Ja, aber ich meine, so im Grundsatz, also ich glaube, bei die ging es auch so. Die wurden auch, alle Fragen wurden beantwortet, die man hatte während dem Lesen.
Das stimmt. Eben die zweite Hälfte des dritten Buchs erklärt sehr, sehr viel. Also du musst wirklich die zwei Bücher vorher doch recht aufmerksam gelesen haben und dir die Fragen gestellt haben und dann bist du so...
Ja.
Macht alles auf einmal Sinn.
Ja.
Genau. Jetzt die von mir letzte Frage noch. Findest du oder finden sich denn Anknüpfungspunkte vom Buch an das Leben der Autorin?
Ja, okay. Ganz klar. Okay. Nein, diese Frage habe ich mir auch gestellt und habe dann mal die Biografie von der Josephine Angelini mal kurz gegoogelt.
Naja.
Und sie hat tatsächlich angewandte Theaterwissenschaften studiert mit dem Schwerpunkt griechische Mythologie. Und hat so dann eigentlich ihre Liebe für die griechische Mythologie auch entdeckt.
Ja.
Und hat so dann angefangen, die Bücher göttlich zu schreiben.
Ja, cool.
Ja,
cool.
Ja gut, musst du auch.
Ja,
ganz
ja.
ehrlich, so viele... Details, wie in diesen drei Büchern beschrieben, ist das schüttelst du nicht mal kurz.
Nee,
das
nee.
Das googelst du nicht mal kurz erstmal. Nein, ist ja wahr.
Ja.
Da musst du schon etwas Wissen haben. Gerade wenn es natürlich so viele Leute gibt, die sich für griechische Mythologie interessieren, das ist natürlich ein Bereich, was sie aber auch wirklich super umgesetzt hat.
Ja, das stimmt. Also die hat das wirklich sehr akkurat beschrieben.
Ich habe auch noch eine Frage.
Mhm.
Siehst du Parallelen zu anderen Büchern?
Also, ist wieder das Gleiche wie Meeresglühen. Ich finde, es gibt so, eben wie gesagt, treffen aufeinander, verlieben sich, blablabla. Das ist dieses Schema, von dem ich spreche. Ich fand aber, dass es doch anders war als die meisten Jugendliebesbücher. Also jetzt wirklich etwas Vergleichbares habe ich noch nicht gelesen.
Ja, also vergleichbar ist immer schwierig.
Genau.
Ich habe per Zufall, als ich es jetzt nochmal für den Podcast gelesen habe, nebenbei noch die Filme von Twilight gesehen.
Ja.
Und musste feststellen, dass es doch einige Parallelen, oder mir beim Lesen wieder einige Szenen aus Twilight in den Sinn gekommen sind. Eben das mit den Fähigkeiten, also er ist übernatürlich und
sie ist normal.
Sie dachte, sie sei normal, genau.
Genau.
Und sie lernt dann eigentlich alles kennen oder wie bei Twilight wird verwandelt.
Ja, genau.
Und natürlich von der Thematik her, also die griechische Mythologie finde ich nicht neu. Also da reden wir von Mythika,
so
Klassiker.
Ja,
Atlantis aus Meeresglühen natürlich auch.
Mhm.
Also so von der Thematik her gibt es sicher Parallelen, aber ich stimme dir zu mit, ich denke, der Schreibstil macht's.
Ja, das stimmt.
Genau. Also, dann hörst du Musik beim Lesen? Eine sehr komische Frage, wa?
Nee, also ich glaube, es gibt viele, die beim Lesen Musik hören. Ich habe ein bisschen die Neigung, wenn ich lese und Musik an ist, blende ich die irgendwann aus. Also, ja. nervt mich nicht. Wenn ich aber mich beim Lesen konzentrieren muss, weil es ein etwas komplexeres Thema ist, merke ich, dass ich dann die Songs, die lenken mich total ab und dann höre ich klassische Musik, weil mich das nicht so ablenkt.
Nein, ich höre immer eigentlich so diese, auf YouTube diese EDM-Mix, die gehen so 6 Stunden oder so. Gefühlt.
Ja.
Und das ist so laut und mit den Kopfhörern so, das bringt mich komplett
ins Buch rein.
Ja. Ja, und so, das habe ich bei Göttlich, habe ich das gemacht. Jetzt in der Zwischenzeit höre ich eigentlich nochmal Spotify.
Mhm.
Habe aber ein Lied gefunden, um den Exkurs zu Göttlich wieder zurückzufinden.
Mhm.
Habe ein Lied gefunden, das für mich das Lied von der Trilogie ist. Ja. Nämlich When the Beat Drops Out von Marlon Roudette.
Ja.
Du hast es vorgängig auch gehört.
Hab's gehört. Und ich fand, es passt sehr, sehr gut. Also ich habe das auch nicht, was sie mir geschickt hat, ich so, hä? Und wenn du aber drüber nachdenkst, passt's wirklich gut.
Ja, und vor allem besser als also der Verlag, der Dressler Verlag, hat ein Lied zu der Göttlich-Trilogie eigentlich gemacht. Das Lied heißt Where Do I Belong? Und kann man eigentlich ergoogeln. Demigoddess heißt die Band.
Mhm.
Und ich habe mir das angehört und dachte mir, also der Text, wenn du den liest, denkst du, ja, in dem Thema geht es darum, wo gehöre ich hin? Und das ist ja auch ein Thema, aber...
Ja.
Das Lied an sich war einfach nein.
Ich musste vor uns lachen, ich wollte es dir vorher noch nicht sagen, weil wir es ja vorher noch angehört haben. Es hat mich extrem an H2O, die Meerjungfrauen.
Ja. Ja, ist ja wahrscheinlich auch zu der gleichen Zeit hin. Auf jeden Fall das Lied When the Beat Drops Out einiges besser als das Lied, das sie ausgewählt haben. Wäre wahrscheinlich aber zu teuer gewesen, um Marlon Roudette dafür zu bekommen.
Ich denke auch, ja.
Ich denke, wenn ihr ein paar Szenen sehen wollt, in einem Musikvideo kommt auch Helen vor.
Mhm.
Das fand ich das Einzige, was eigentlich spannend war.
Ja.
Auch wenn es etwas zusammengewürfelt wirkte.
Ja, ja, es war so Joggen, Abheben, ja.
Genau.
Genau.
Mehr was nicht.
Dann sag doch mal die Bewertungen der Bücher.
Ja, also ich habe hier zu einmal die verschiedenen Online-Stores oder Verkaufshäuser. Ja. Stand Januar 22.
Ja.
Alle 4,5 Sterne.
Uiuiuiui.
Gehst du damit ein?
Ja, muss ich jetzt sagen. Also ich fand das sehr, sehr gut. Ich würde es auch wieder lesen.
Ja.
Ich habe mir es auch jetzt nochmal neu bestellt. Ich habe das damals von Lara ausgeliehen.
Ja, genau.
Ich gehe mit ein. Das war wirklich sehr, sehr gut.
Also ich habe hier noch wieder mal von der lesejury.de
sehr gut.
Ein paar Kategorien, also ein paar Bewertungen. Mhm. Ich sage jetzt die vom ersten Teil, die anderen zwei Teile sind etwa gleich.
Ja.
Cover, 4,5.
Gehe ich ein.
Ja, ist okay. Also, da fand ich Meeresglühen besser.
Okay, ich fand jetzt Göttlich. Du hast ja die Hardcover-Ausgabe. Ich fand das sehr, sehr schön, auch mit den Details drin.
Ja.
Also, muss ich sagen, wäre ich jetzt bei 4,5 auch.
Mhm.
Wir reden übrigens jetzt vom Cover vom Dressler Verlag.
Ja.
Ich glaube, es gibt noch andere.
Ja, genau. Ja. Es gibt noch, ja. Dann Erzählstil, 4,5. Hätte ich jetzt eine 5 gegeben.
Ich auch, muss ich jetzt ehrlich sagen. Also die hat es ja super beschrieben, erzählt, es war flüssig, also kann ich gar nicht sagen, ja.
Handlung 4,5. Ist okay.
Ich wäre jetzt bei 4. Ich habe schon viel bessere Handlungen gehabt. Aber
wieder mal der Dieter Bohlen hier.
Ja, der Dieter Bohlen des Podcasts. Aber gehe ich mit, also mit 4 bin ich da drin.
Und die Charaktere 4,5?
Bin ich drinne, weil die hat wirklich sich bei jedem Zeit genommen, eine Hintergrundgeschichte und
vor allem eine Wandlung in diesen drei Büchern. Bei jedem, bei einem Matt, bei einer Claire, bei allen, bei allen. Wirklich auch noch so eine Nebengeschichte wie Kate, die New Store Bäckerin und der Vater von Helen, die haben auch noch eine Geschichte.
Genau, deswegen, also Charaktere waren gigantisch gut geschrieben.
Ja, absolut, da gehe ich mit dir ein. So, und was stellen wir dann nächstes Mal vor?
Eine sehr, sehr große Herzensangelegenheit von mir, Bridgerton.
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 Bridgerton. Ich kenne die meisten wahrscheinlich wieder von Netflix.
Ja, ja, ich rede nächstes Mal wirklich über das Buch. Die Serie fand ich okay, Bücher fand ich besser.
Ja.
Ich habe schon die, also mittlerweile, ich glaube die ersten drei habe ich weg.
Okay, tipptopp. Dann wünschen wir noch einen schönen Abend, schönen Morgen, schönen Mittag, wann immer ihr diesen Podcast hört.
Guten Nachmittag.
Und wir freuen uns auf Bridgerton.
Bridgerton.
Tschüss.
Tschüss.